Na, geht das mit, geht das ohne? So, Schrift ist heute ein bisschen kleiner, muss ich ohne. Ich darf euch Grüße sagen aus meiner Heimatgemeinde, aus Bochum, aus der Emanuelskirche. Da feiern wir heute auch Gottesdienst. Das Wetter ist wunderbar. Ich habe das schon genossen, hierher zu fahren. Das ist tatsächlich für mich immer schon so der erste Gottesdienst, wenn ich mich auf den Weg mache und diese Zeit hierher genießen kann, wenn das Wetter noch so schön ist. Umso besser. Es ist schon angeklungen. Wir sind seit Mittwoch in der Fastenzeit angekommen. Und es ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass man sich für diese Zeit etwas Besonderes vornimmt. Vielleicht habt ihr das auch getan, auf etwas verzichten, den Alltag anders gestalten, irgendetwas viel bewusster zu tun als sonst. Und das erlebe ich natürlich auch. Viele um mich herum verzichten ganz bewusst auf Alkohol, auf Süßigkeiten, auf Fleisch oder sogar auf Kaffee. Ich bemühe mich um mehr Bewegung im Alltag, weil ich überlegt habe, wenn man mir den Zucker wegnimmt, ist das für mein Umfeld eine ganz schlechte Geschichte. Das wollen wir alle nicht. Deswegen bleibe ich bei Süßigkeiten und bei Kaffee. Aber Bewegung ist immer nicht so ganz verkehrt. Und das heißt, ich meide Fahrstühle und Rolltreppen. Ich gehe ganz bewusst da mal zu Fuß, wo ich auch sonst die Bahn nehmen würde oder vielleicht mich doch ins Auto setzen würde für 2 Minuten Autofahrt. Das Wetter hilft mir dabei sehr und ich will mal sehen, was so mit mir passiert. Was ich mir erhoffe von dieser Zeit und der Mehrbewegung ist auch das Bewusstsein für das Hier und Jetzt beim Gehen. Ich gehe eigentlich ganz gerne und das will ich wieder neu entdecken und diese Zeiten dann eben auch nutzen, genau dafür, für Hören, für Reden, auch für Gebete. Alle Überlegungen zur Fastenzeit liegen ja immer denselben Gedanken zugrunde. Es geht darum, etwas bewusst anders zu tun. Vielleicht auch bewusst zu widerstehen, etwas zu tun. Bewusst gegen Gewohnheiten und Bequemlichkeiten vorzugehen. Mal etwas ganz anders zu tun und vielleicht es dann so gut zu finden, dass man es beibehält. 7 Wochen sind dafür eine lange Zeit und es gibt tatsächlich eine Chance, dass vielleicht danach etwas davon hängen bleibt. Widerstehen, das ist ein ganz spannendes Thema. Denn manchmal ist Nachgeben ja so viel einfacher. Manchmal wirkt das auf den ersten Blick viel attraktiver, einfach nachzugeben. Manchmal kommt man damit sogar schneller zum Erfolg oder in meinem Fall vielleicht sogar zum Genuss oder auch zur Ruhe. Dann hat man vielleicht seine Ruhe, wenn man nachgibt. Ich habe in den vergangenen Wochen ganz deutlich gelernt und mitbekommen, dass es eben nicht schlau ist, nachzugeben. Ich habe zu Hause eine Postkarte, die habe ich schon ganz viele Jahre lang und die hängt bei uns so im Flur und ich habe sie nie abgehängt und sie ist in den letzten Wochen tatsächlich zu so einer Art Mahnung auch für mich geworden. Da steht einfach nur drauf, ist ein Satz auf einer pinkfarbenen Postkarte, da steht drauf, wenn der Klügere nachgibt, geschieht Dummes. Das fand ich damals schon sehr richtig, als ich die Postkarte bekommen habe und finde es mittlerweile wieder sehr aktuell und noch viel richtiger. Der Klügere gibt nach, komm. Ein Satz, den ich als Kind ab und zu mal gehört habe und den damals schon doof und falsch fand, in Konflikten, in einem Streit, wenn es darum ging, wer bekommt hier was und es hochherging zu Hause, wobei das ein Satz ist, der nicht von meinen Eltern kam, das muss irgendwie, ich glaube, das ist so ein Lehrersatz gewesen, ach komm, gib nach, der Klügere gibt nach, in Klammern, dann ist hier Ruhe. Und ich fand den Satz damals schon falsch und habe gedacht, nein, das ist nicht gut, wenn der Klügere nachgibt. Und das ist jetzt auch nicht gut, wenn ich nachgebe, weil ich weiß, dass ich im Recht bin oder dass ich das richtig meine. Und ich darf das hier nicht aussitzen und nicht ausfechten, sondern ich muss nachgeben, weil mir jemand anderes etwas sagt, weil mir ein anderer eine Grenze setzt und sagt, naja, guck, aber eigentlich weißt du es doch und du bist doch die Klügere hier in dieser ganzen Situation. Also, natürlich, es ist viel anstrengender, eine Meinung zu haben. Natürlich ist es anstrengend, für das einzustehen, was man möchte. Es ist viel anstrengender, auch zu widerstehen und nicht mitzumachen und mitzuziehen. Es ist anstrengend, es ist herausfordernd, sich zu stellen. Und dann auch noch dran zu bleiben und durchzuhalten. Ja, das ist anstrengend. Und die Versprechungen für das Nachgeben, das Hingeben, Aufgeben, die sind manchmal sehr verlockend und ganz einfach. Ach komm, eins. Reicht, ne? So merkt keiner. Einmal ist keinmal, das ist auch so ein Satz. Und ich merke, wie das in einem Widerspruch steht, dass es eben nicht besonders schlau, sondern nur bequem ist, nicht zu widerstehen. Und so steht dieser Sonntag am Anfang der Passionszeit ganz im Zeichen von dieser Thematik, von der Versuchung, von der Herausforderung, vom Widerstehen. Und wir haben gerade eben diesen Filmausschnitt gesehen von dem, was Jesus erlebt hat, von dem, was Jesus in der Wüste mit dem Teufel, der ihn versucht hat und herausgefordert hat, erlebt hat und wie er damit umgegangen ist. Diese Begebenheit, diese Begegnung findet statt genau nach der Taufe. Also Jesus ist getauft worden. Dann gibt es diese Wüstenzeit, in die er sich begibt, in die er sich wahrscheinlich auch ganz freiwillig begibt, weil das ist ein ganz normaler Ablauf, sich auch eine Zeit lang in so eine Einsamkeit zu begeben, um eben auch Gott zu begegnen, um Klarheit und Orientierung zu finden. Und in dieser Situation tritt dann eben der Teufel auf und sagt, so, super, dass wir zweimal ein bisschen Zeit miteinander haben. Ich will dir mal so ein paar Dinge zeigen, ich möchte dich gerne ein bisschen herausfordern, gib dem doch nach. Und er macht das ganz schlau auf auch ganz unterschiedliche Art und Weise, um vielleicht auch eine Schwachstelle zu finden. Erst ist er sehr herausfordernd und sagt, ne, das ist doch hier kein Problem für dich, so Steine in Brot, das kannst du doch, ne? Traust dich nicht? Mach mal, ich will sehen, ob du das kannst. Vielleicht kennt ihr solche Situationen auch, vielleicht aus eurer Kindheit noch. Mutproben, na? Traust du dich, traust du dich? Die anderen trauen sich alle, du traust dich nicht. Mitmachen oder nicht? Widerstehen? Angsthase sein? Versager vielleicht sogar? Oder eben mitmachen, weil es eigentlich doch keine große Sache ist? Jesus lehnt das ab. Jesus zeigt ganz deutlich die Grenze auf. Bis hierhin und nicht weiter. Nein, ich werde es nicht tun. Ist nicht nötig. Und ich muss dir auch nichts beweisen. Ich muss dir nichts beweisen. Das ist nicht nötig. Im zweiten Anlauf nochmal anders. Ne? So, wenn ich dich jetzt irgendwie schon nicht herausfordern kann, vielleicht kann ich ja auch Gott herausfordern. Spring, er wird dich fangen. Du bist ihm ja wichtig. Du bist ja sein Sohn. Na klar, er wird dich doch retten. Ich will sehen, dass das passiert. Und auch hier. Das ist nicht nötig, das braucht es nicht und du brauchst Gott nicht herausfordern. Wir wissen doch beide, was passieren würde. Lass es. Dritte Situation, großes Aufgebot. Alles, alles kann dir gehören. Große Macht. Auch das ist was, was vielleicht gar nicht so fern ist. Komm, wenn du das jetzt machst, wenn du hier unterschreibst, alles, alles gehört dir. Es gibt einen Haken, na klar, so. Aber der ist ganz klein nur. Auch das versucht der Teufel ja. Ne? So, also du müsstest mir letztendlich, ne, so, aber das wäre nur so ein Nebensatz. Und er zeichnet große Bilder. Also das fand ich ganz spannend, dass das immer so vorbeigewischt kam. So hier ein Reich, noch mehr, noch mehr. Ich lege noch was obendrauf. Versprechungen und der Haken, der dran hängt, der gar nicht so groß erwähnt wird, ist vielleicht genau das, was zu Fall bringt. Jesus muss damit umgehen. Der hält überall dagegen, auf allen Ebenen. In der Rolle des Sohnes, der die Wacht besitzt, alle Wunder zu vollbringen, als der, dem Gott selbst so wertvoll und wichtig ist, dass der alles in Bewegung setzen würde, um Jesus zu schützen. Natürlich. Und er wird als Jesus der Mensch versucht. Mit vielen weltlichen Attributen, mit Macht, mit Reichtum. Oh, guck mal, wie schön das sein könnte. Und Jesus ist ganz verbunden mit Gott. Es ist eben mehr als eine Partnerschaft. Es ist mehr als eine Geschäftsbeziehung, die Jesus da mit Gott hat. Es ist das stärkste Band, das man sich denken kann. Das ist so, als wären sie eins. Denn damit, dass Jesus in Versuchung geführt wird, wird auch immer Gott selbst mit einbezogen. Und der Teufel verkalkuliert sich hier an der Stelle. Keine größere Macht als Gott. Du bist, schau dich an, hier so mit Kapuze, ein bisschen blass. So, also ich finde, er ist sehr, sehr plastisch dargestellt. Das ist für Kinder und deswegen ist er da sehr drastisch rausgehoben. Aber es gibt keine strahlendere und größere Macht als Gott, das sagt Jesus ihm. Und so stellen sich dann also die Verbindung zu einigen Versen im Hebräerbrief her, die auch in den Liedern gerade eben schon angeklungen sind. Denn die Frage, die sich daraus für mich ergibt, ist, wie können wir mit diesem Thema selbst umgehen? Wie können wir da mithalten? Wie können wir überhaupt widerstehen als Menschen, die ja nun wahrlich nicht für Unfehlbarkeit und Unschuld bekannt sind? Klar, Jesus ist Jesus und ich bin ich. Und ich nehme euch mal mit in die Verse Hebräer 4, 14 bis 16 und dann schauen wir mal, was das mit uns zu tun haben könnte. Weil wir den einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. In den Versen wird Jesus als einen hohen Priester dargestellt, genannt. Es ist das höchste Amt innerhalb der Glaubens- und auch Tempelgemeinschaft. Es ist das höchste Amt im Tempel und ist etwas, das ist ein Posten, eine Aufgabe, die man eben nicht so einfach bekommt. Das bedeutet ganz viel Arbeit, ganz viel Wissen und ein Leben im Dienst für Gott. Das sind die Voraussetzungen dafür. Ganz besondere Menschen, in dem Fall ganz besondere Anforderungen an Menschen. Hohepriester wird nicht jeder. Ein Hohepriester darf im Tempel ganz vieles tun und sehen, darf an Orte, wo die Gläubigen normalerweise gar nicht hinkommen, übernachtet oft sogar im Tempel und hält dort Wache. Jesus, der alles kennt und weiß, bekommt wahrscheinlich zu Recht diesen Namen, diese besondere Rolle zugewiesen. Und wenn davon gesprochen wird, dass er die Himmel durchschritten hat, dann muss man wissen, dass in der Ansicht im Hebräerbrief, also der Weltanschauung des Hebräerbriefs, tatsächlich eine Vielzahl von Himmeln zugrunde liegen. Sprachlich wird das deutlich, wenn man da in die Urschriften schaut, da gibt es unterschiedliche Namen und Bezeichnungen für diese Himmel. Wir haben im Deutschen tatsächlich nur Himmel. So. Im Englischen ist das tatsächlich auch nochmal so, dass sich das ein bisschen unterscheidet. Das heißt, den Himmel, den wir sehen, the sky, das ist der Himmel, den wir sehen können. Und dann gibt es diesen nicht irdischen Himmel, der heißt im Englischen heaven. Das ist, um so ein bisschen vielleicht mal dem näher zu kommen. Aber gerade im Hebräischen und auch dann später im Griechischen lassen sich viel, viel mehr Begriffe dafür finden und differenzieren das nochmal weiter aus. Da sind wir ein bisschen arm, was die Sprache angeht. Von daher erklärt sich das, wenn von vielen Himmeln gesprochen wird, dass das eine ganz eigene Weltanschauung, die dem hier zugrunde liegt. Und da kann man lange, lange drüber lesen, studieren und schreiben. Wenn also davon gesprochen wird, dass Jesus die Himmel durchschritten hat, dann meint es die Gesamtheit aller möglichen Himmel. Den Himmel, den wir manchmal nennen und kennen, wird hier als so eine Art Transferraum zwischen dem irdischen und der unsichtbaren Welt beschrieben und wahrgenommen. Die unsichtbare Welt beherbergt eben diese mehreren Himmel, die in unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden und im obersten oder innersten Himmel, je nachdem, wie man schaut, steht der Thron Gottes, der noch einmal von ganz vielen anderen Himmeln und Bereichen umschlossen und umgeben ist. Jesus selbst ist dort zu Hause. Er lebt dort und er schafft diese Verbindung zwischen diesen Himmeln und uns Irdischen, Menschen, die eben hier leben. Das ist Jesus gelungen, diese Verbindung herzustellen. Er schafft diese Verbindung zwischen irdischem Leben und der reinen Präsenz Gott. Der Hebräerbrief selber, wenn man ihn liest, ist ganz im Stil einer Predigt geschrieben und wahrscheinlich sind es auch Predigtfragmente, die zusammengefügt worden sind. Und so gibt es hier Aufforderungen und Wegweisungen für die Leser. Jesus ist Mensch und kennt dieses Leid, das sagt der zweite Vers. Er ist der, der alles mit durchlitten hat. Er kennt das, er weiß, wie Menschen sind und er weiß, was sie auch leiden. Und er hat selbst gelitten. Das heißt, er bleibt unfehlbar, kennt aber all diese Dinge, die den Menschen so vertraut sind. Vielleicht, wenn er als Mensch die Wahl gehabt hätte, vielleicht wäre er dann an einigen Stellen ausgestiegen und hätte gesagt, ich gebe nach, ich gebe auf, ich kann das alles nicht mehr oder macht euren Kram alleine. Vielleicht gab es menschliche Momente. Und auch das macht mir Jesus dann manchmal nahe und sympathisch, dass ich denke, ja, auch er wird an Punkte gekommen sein, an denen er vielleicht nicht weiter wusste als Mensch. Das hilft, wenn ich in Situationen komme, in denen ich entscheiden muss, in denen ich unterscheiden muss, was richtig und was falsch ist, in denen ich unterscheiden muss, wo gehe ich lang und wo besser nicht. Jesus weiß, dass Menschen alle Prinzipien über Bord werfen können. Er kennt Verrat und Gewalt. Er kennt es, angelogen zu werden und ausgeliefert zu sein. Er weiß, wie Menschen ticken. Und das macht es andererseits schwer, einerseits sehr schwer und andererseits wieder leicht, zu wissen, Jesus kennt mich. Das macht es mir manchmal leicht und schön. Manchmal tröstet mich das auch. Und zu anderen Zeiten macht mir das Angst. Zu anderen Zeiten bin ich darüber verzweifelt, weil Jesus mich so gut kennt und ich mich selber auch gerade überhaupt gar nicht kennen möchte oder leiden kann. Und besonders da, was Versuchungen und Herausforderungen angeht, da ist er Spezialist, da ist er Meister in diesen Situationen. Und mit diesem Bewusstsein sieht er uns. Er weiß, dass wir nicht er sind. Er weiß, dass wir nicht genau gleich sind wie er. Er weiß, dass wir Menschen sind. Und er weiß, dass ich bin. Und so sieht er uns an. Wir sind immer ganz. Wir sind für Jesus nie nur ein Teil. Wir sind nie nur der gute Teil. Jesus sieht uns als ganze Menschen. Auch mit dem, was wir selbst für uns als Schwächen und Fehler wahrnehmen. Und wir? Wohin sehen wir so? Gerade dann, wenn es um das Thema Versuchung geht. Ich denke, wenn ich über diese Texte hier spreche, dann geht es eben nicht um das kleine Stückchen Schokolade, dem ich nicht widerstehen konnte. Oder dem x-ten Paar Schuhe, das gekauft werden musste. Das kann alles ein Problem werden, mit Sicherheit. Hier geht es aber mehr um Ausrichtung, um einen inneren Kompass, den jeder Mensch hat. Ein normaler Kompass, so wie wir ihn kennen, zeigt mit der Nadelspitze immer nach Norden. Egal, was man mit dem Kompass macht, wie man ihn hinlegt, wo man ihn hinlegt, egal. Die Nadelspitze immer nach Norden. Das liegt am Magnetfeld unserer Erde und dieses Magnetfeld ist so stark und stabil, dass selbst der allerkleinste Kompass nicht irrt. Da, wo er hinzeigt, ist Norden. Mit unserem inneren, ich sage mal, Werte- oder Glaubenskompass ist das manchmal so eine Sache. Auch wir haben so einen Kompass, der ausgerichtet wird immer wieder. Und wir erleben und lernen im Laufe unseres Lebens, welche Werte wichtig sind, was für uns so wichtig ist. Das setzt sich ganz unterschiedlich zusammen. Aus dem, was wir in der Familie erleben, aus dem, was wir mit anderen Menschen erleben, aus dem, was unser Leben so an Lebensweg bereithält. Denn wir kommen in Situationen, in denen wir überprüfen, ob etwas trägt, ob etwas nicht trägt, ob das, was wir tun, welche Auswirkungen das hat, wie es zu uns zurückkommt. Und wir erleben uns selbst und immer wieder auch andere. Auch unser Glaube orientiert sich an dem, was wir erleben, vorgelebt bekommen und lernen. daraus setzt sich sozusagen so eine Wertewelt zusammen. Im besten Fall werden wir recht stabile Persönlichkeiten, die in der Lage sind, mit sich und ihrem Umfeld gut umzugehen. Es gibt soziale Fähigkeiten, wir lernen, in dieser Welt zurechtzukommen, ganz praktisch auch. Wir lernen, für uns zu sorgen, unsere Grenzen wahrzunehmen, sie auch manchmal auszutesten und zu überschreiten und zu sehen, was da passiert. Wir machen Fehler und manchmal so richtig große. Wir beobachten andere Menschen und lernen auch dort am Modell. Und so wie eine Kompassnadel sich unermüdlich immer Richtung Norden ausrichtet, so werden wir mit der Bibel durch unser Glaubensleben, durch unsere Glaubensgeschwister, durch das, was wir eben so erleben, immer wieder daran erinnert, dass die Ausrichtung unserer Kompassnadel Jesus sein soll. Da zeigt sie hin, da soll sie hinzeigen. Und das ist an jedem Tag unterschiedlich leicht. Mal sind wir voll im Magnetfeld und kriegen das super hin. Mal läuft das ganz glatt. Und mal klappt es überhaupt nicht. Da sind wir überfordert. Da sind wir, ja, das ist orientierungslos. Da wackelt unser Kompass in alle möglichen Richtungen und es funktioniert nicht. Und dabei ist Jesus nicht derjenige, der uns da bewertet und uns da alleine lässt. Wenn Jesus dieses Magnetfeld ist, dann hilft er uns dabei. Er bestärkt uns. Er bestärkt uns, uns gut auszurichten. Er bestärkt uns dabei, mutig zu sein auch. Und manchmal brauchen wir eine extra Meile, die wir gehen müssen, um etwas zu verstehen. Das ist nicht schlimm. Manchmal gehen wir in den Widerstand, auch gegen Jesus, und sagen, ich drehe die absichtlich in die andere Richtung. Und das hält er ganz geduldig aus. Manchmal wollen wir so gar nicht zugeben, dass wir Hilfe brauchen. Und das wartet Jesus ab, bis wir bereit sind. Und noch wieder ein anderes Mal schmeißen wir den Kompass einfach weg und rufen nach Freiheit. Und Jesus hebt den Kompass so lange auf, bis wir ihn wieder brauchen. Mich berührt der letzte Vers sehr. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Freimütig, das benutzen wir so gar nicht mehr. Im Lied heißt es, das haben wir vorhin gesungen, mutig treten wir vor den Thron. Und freimütig ist fast schon ein altes Wort. Das bedeutet und erkennen lässt, dass Menschen ganz offen und ohne Angst, ohne Vorbehalte zu Gott kommen. Das ist ein Weg und auch eine Entscheidung. Freimütig kann nur jemand sein, der es will, der sich nicht zurückhält und der sich nicht verstellt. Frei und mutig. Freimut kann man anscheinend irgendwie nicht vortäuschen. Und was die Menschen dann erwartet, ist nicht die Standpauke oder eine Strafe, sondern vor dem Thron finden wir Barmherzigkeit, Gnade, Hilfe. Und das auch noch zur rechten Zeit, nämlich genau dann, wenn wir es brauchen und wenn wir es zulassen, wenn es gewollt und möglich ist. Und es hilft nicht, einem uneinsichtigen Sturkopf so zu begegnen. Erkenntnis und Einsicht sind ganz wichtig. Sie spielen zusammen mit dieser Ausrichtung. Kleine Schritte gehen und helfen da auch. Und so ist die Passionszeit wohl nicht die Zeit des gefeierten Verzichts und des Wetteiferns darum, wer jetzt am meisten nicht Alkohol getrunken hat, wer am besten nichts Süßes gegessen hat. Das ist super und das finde ich großartig. Es ist im Kern wohl vielmehr die Ausrichtung auf das, was groß ist, auf das, was unser Leben ausmacht. Es geht um die Konzentration auf das Wesentliche, vielleicht manchmal eine Reduzierung um etwas, das uns davon abhält, uns zu konzentrieren. Darauf, wenn man bei dem Bild des Kompass bleiben will, sich einzuordnen, sich auszurichten. Denn manchmal, wenn man sich ausrichtet, beantworten sich andere Fragen nämlich gleich mit. wenn man so eine Richtung hat, dann werden andere Dinge vielleicht klarer an der Stelle. Dann werden wir vielleicht manches entscheiden können, wo wir widerstehen und Widerstand leisten, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Was ist wichtig? Wofür gebe ich meine Zeit, meine Kraft und meine Energie her? Wohin richte ich mich aus? Rechne ich damit, dass Jesus an meiner Seite ist, dass er unter mir ist, wie so ein Magnetfeld, das mir hilft, mich richtig auszurichten? Rechne ich damit, dass ich Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche? Rechne ich damit, dass ich nicht alleine bin? Und gehe davon aus, dass mein Leben gelingen soll und dass das Ziel der Himmel ist. Amen. Ich glaube, wir singen noch mal vom Thron, ne? Genau.